Dann wollen wir mal einsteigen. Wir haben heute ein für Informatikerinnen und Informatiker durchaus wichtige Vorlesung vor uns und ein wichtiges Thema, das heißt User Interface Software Tools. Das heißt, wo kann uns Software helfen und unterstützen, unsere Entwürfe zu machen, unsere Entwürfe umzusetzen. Das ist eine Übersicht heute. Auf einzelne Aspekte gehen wir dann später nochmal ein. Naja, das sind unsere tragenden Säulen und Theorien und Modelle als Basis und darauf Richtlinien und Prozesse, das haben wir nun behandelt. Hier sollen als Ergebnisse Algorithmen und Prototypen herauskommen und dazu brauchen wir halt diese Tools. Und das ist dann gewissermaßen das Thema neben einigen Details, die hier auch noch zugehören, nämlich die einzelnen Interaktionsformen fürs nächste Jahr. Und um was wollen wir uns heute kümmern? Um Spezifikationsmethoden als erstes, dann User Interface Builder und auch um Tools, die uns das Testen von User Interfaces und Entwürfen, Prototypen und auch fertige Software dann erlauben. Ja, Spezifikationsmethoden. Ist klar, wir brauchen eine Notationsform dafür. Und es gibt sehr unterschiedliche Lösungsansätze. Das erste, und das ist sicherlich richtig, ist immer natürliche Sprache. Aber leider in der Regel nicht ausreichend. Wir werden uns das anschauen, wo da die Haken sind. Achso, macht heute einer die Fragen? Sie? Ja gut, das verschiebt sich dann ja so. Alles klar. Es sind übrigens sehr, sehr schöne Fragen dabei. Auch das werde ich über Weihnachten auf jeden Fall mal konsolidieren und Ihnen dann auch Bescheid geben, wie das aussieht. Also Schwierigkeiten mit natürlicher Sprache. Obwohl es natürlich die richtige Form ist, mit dem späteren Benutzer oder mit der Benutzergruppe zu sprechen. Wir wollen einen kleinen Ausblick machen, gerade wenn ich im User Interface, sagen wir mal, kleine Episoden erzählen muss oder Folgen von Funktionen aufgerufen werden müssen, wie ich das machen kann. Storybook, das ist eine Methode, um solche Folgen zu erzählen und zu präsentieren und was es da alles gibt. Dann die formalen Sprachen, Grammatiken betrachten, Menüauswahlbäume betrachten, Transitionsdiagramme betrachten. Sehr, sehr wichtig. Werden Sie gleich sehen, warum. Interface-Bilder müssen wir betrachten. Auch die können direkt zur Spezifikation benutzt werden, obwohl ich sie nicht für ideal halte. Und last not least gibt es auch Application Frameworks, die solche Methoden dann schon enthalten. Richtig, die natürliche Sprache ist der Standardansatz. Gegebenenfalls ergänzt durch grafische Darstellungen, also durch Scribbles, das werden wir uns gleich gerade im Storybook-Bereich eben noch anschauen. Die Nachteile sind deutlich. Erstens ist das länglich. Also es wird vergleichsweise lang. So ein Spezifikationsdokument kann ganz, ganz schnell einige hundert Seiten umfassen. Wenn Sie es nur im genügenden Detailgrad beschrieben haben, sodass dem Programmierer nachher keine Optionen mehr bleiben, sondern er genau das umzusetzen hat. Also wenn Sie Vollständigkeit anstreben, wird es lang. Problem ist, es bleibt sehr, sehr leicht vage, ist also nicht präzis genug oder mehrdeutig. Und das ist eben das Problem, es ist gar nicht einfach, natürliche Sprache auf Korrektheit, Konsistenz und Vollständigkeit zu überprüfen. Dazu bräuchten Sie einen vollständigen Sprachinterpreter, der das leisten würde. Und gerade bei natürlichen Sprachen höchst problematisch. Wäre das nicht so, hätten wir alle Formen der automatischen Übersetzung, Fremdsprachen, müssten wir gar nicht mehr lernen. Die Welt wäre schön. Aber das sind Herausforderungen für Sie, für die Zukunft. Und dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel machen aus unserer eigenen Erfahrung. Wir entwickeln ja selber auch einigermaßen viel User Interfaces. Und das Beispiel habe ich aus der Lernbar entnommen. Und da war es ein Stand, wo da spezielle Erweiterungen für ein Self-Assessment gemacht werden sollten. Also Sie können genau Ihre lernbaren Erfahrungen jetzt hier schon reflektieren. Und wie Sie wissen, gibt es eine Anweisung für den Benutzer. Sie haben pro Frage maximal 2 Beantwortungsversuche. Sollte die Antwort nach dem 2. Versuch noch nicht richtig sein, können Sie sich die richtige Lösung anzeigen lassen. Also das ist der Scope, eigentlich ganz klar und vernünftig ausgedrückt. So, und dann fing eigentlich das Problem an. Wie soll das jetzt genau implementiert werden? Ja. Und dann ein Nicht-Informatiker zusammen mit einer Informatikerin haben das dann entworfen. Das war übrigens nicht die Claudia Stockhausen. Also das ist ein Originaldokument. Ist auch nicht schlimm. Und da steht dann Aufruf, erster Fragenblock, erste Frage, Klicken des Lerners auf eine Antwortoption oder mehrere, also auf eine Antwortoption, noch mehrere Antworten gültig, das kennen Sie ja. Klickt dann auf Antwort prüfen, das auf den Button und so weiter. Soweit das Dokument alleine ist durchaus konsistent. Das können Sie jetzt durchgehen, nochmal in der Lernbar. Das ist konsistent, das ist kein Problem. Das Problem entstand jetzt an dieser Stelle. Bei der Auswertung war formuliert, bei Klick auf Zurück zur Frage springt man zur Frage, die dann nochmals bearbeitet werden kann. Was gemeint war, war klar, aber es ist nicht klar, was das nochmal bearbeiten heißt. Heißt das Antwort geben, ich kann nochmal Antwort geben? In der jetzigen Version nicht. Da stehen die alten Antworten noch drin. Sie können die zwar korrigieren und Sie können dann auch nochmal Lösungen prüfen, aber kann ich nochmal die Lösung prüfen? Wird das nochmal abgespeichert im Ergebnis? Verändert das Ihr Ergebnis hinten in der Zusammenfassung? Alles das war vollkommen offen. So, und aufgefallen ist das den Entwicklern dieser Spezifikation überhaupt nicht. Die können Sie sagen, okay, das waren mega dumme Leute, ich hätte das besser gemacht, könnten Sie sagen. Aber Sie sehen, gerade bei diesen sprachlichen Ausführungen ist oft die Konsistenz auf einer Seite noch, auch aus Informatiker- oder Informatikerin-Sicht, erhaltbar. Aber geht es über zusammenhängende mehrere Seiten mit Zurückblättern und so, geht das fast immer schief. Ist so, es ist unvollständig. So. Ja, also brauchen wir ein bisschen was Formaleres. Und da hatte ich Ihnen schon angekündigt, da ist ein Storybook zu schreiben, gerade wenn so etwas kommt, durchaus sinnvoll. Und das ist jetzt eine Anlehnung, also Storybooks und Storytelling. Das sind auch Begriffe, die in HCI gehören inzwischen. Aber es ist natürlich eine Anlehnung. Es ist nicht in diesem Kontext entwickelt, sondern es stammt aus dem Bereich Film, Video, Animationen. Da ist es sehr, sehr, sehr weit entwickelt. Und das ist auch das linke Bild. Also es ist da ein Vorproduktionsschritt. Also wenn Sie wollen, eine Spezifikation des Ganzen soll da realisiert werden. Und da gibt es einige Sachen, die wir kennen sollten und bei Bedarf entleihen sollten. Manchmal müssen wir sie vielleicht auch anpassen. Manche sind sehr formal, auch in manchen Anwendungsbereichen, andere eher informal. Und das, was man immer machen muss, was wir auch machen müssen, ist eine Idee, ein Konzept, vielleicht eine Story. Also eine Story wäre jetzt ein Ablauf von bestimmten Bedienfolgen entwickeln. Das kann linear sein, dass Sie einen Schritt nach dem anderen ausführen müssen. Das kann aber auch nicht linear sein, dass Sie an manchen Stellen dann immer Optionen haben. Und dann gibt es die klassischen Unterscheidungsformen der verschiedenen Storyboards, Conceptual Storyboard, Presentation Storyboard, Production Storyboard und so weiter. Und vielleicht noch Character Sheets. Wir schauen uns das jetzt gleich an. Und dann die Produktionsplanung oder bei Ihnen wäre das dann die Programmierplanung mit Budget, Resources und Schedule. So, Pre-Production, was ist das jetzt? Wann macht man das? Klar, man macht es, bevor die eigentliche Produktion beginnt und für uns also eine Spezifikationsphase. Und schauen wir jetzt an auf die Medien, auf die das zielt, dann stellen wir schnell fest, dass die in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, obwohl immer ein Filmchen oder ein Video erstellt wird, so etwas, aber sehr, sehr unterschiedlich formal sind. Bei der Werbung, deshalb werden wir uns da ein bisschen anlehnen, ist das relativ straff formalisiert. Da ist ganz ziemlich klar, was die Parteien voneinander erwarten. An Form, ja, nicht an Inhalt, das ist dem kreativen Geist dann überlassen. Aber an Form ist es ziemlich klar. Der Industriefilm ist weniger formalisiert, hängt natürlich auch immer mit dem Budget zusammen, das ist klar. Der Featurefilm, also ein Kinofilm, ist auch sehr, sehr formal. Ja, auch da ist ganz klar, welche Rollen es gibt und wer was wissen muss, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Aber der Grad der Arbeitsteilung und das Risiko bestimmen den Grad der Formalisierung. Das können Sie hieraus sehen. Das heißt, je größer das Risiko ist, je größer die Arbeitsteilung ist, auch die kreativen Leute, dann werden sie formaler. Ist aber ganz normal, weil dann braucht man einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. So, und das ist eine Folie, die stammt auch aus dieser Präsentation. Die Zahlen gelten beim HCI sehr, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, fürs Projektmanagement und für die Konzeption werden oder sollten mindestens mal 30% der Gesamtkosten benutzt werden. Und Produktion und Test sind dann 70%. Ja. Jetzt können Sie sagen, vielleicht auch 50-50, ja, meinetwegen. Auf jeden Fall ein signifikanter Anteil sollte immer in die Konzeption fallen. So, und das ist wichtig. Und, das ist nur eine Anmerkung an Sie, wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen, so etwas zu machen, im HCI gilt das ganz genauso. Vernachlässigen Sie nie den Faktor Kunden. Der will immer mehr, als Sie gedacht haben. Und wenn Sie das nicht einkalkuliert haben, wird es auf Ihrem Rücken ausgetragen. Oder mit Ihrem Budget oder was auch immer. Also meine ganz strenge Empfehlung, schlagen Sie mindestens, wenn Sie das durchkalkuliert haben, 30% drauf. Denn der Kunde will dann zusätzliche Präsentationen, er will zusätzliche Vorabversionen, zum Beispiel für Messen oder so, um schon mal was zu zeigen. Er hält sich nicht an die Korrekturzeiten, die Sie ihm vorgeben. Er verspätet sich auch dauernd. Er ändert mal gerade seine Ideen. Auch das kommt sehr, sehr häufig vor. Und er macht die Freigaben nicht so, wie Sie es erwarten. Das sind ganz, ganz, ganz typische Probleme. Und das sind die geheimen Zusatzkosten. Und mit denen müssen Sie umgehen lernen. Übrigens, das ist nicht die Frage, das ist Ihre eigene Kalkulation jetzt. Das ist nicht die Frage an den Kollegen oder an sich selbst, wie lange brauche ich, um dieses Stückchen zu machen. Ja? Da, das ist nach meinen Erfahrungen, frage ich einen Programmierer oder eine Programmiererin, wie lange brauchst du dafür? Und er sagt mir eine Zeit, ich sage eine Woche. Was sage ich dann meinem Kunden? Mal Pi. Jetzt fragen Sie mich nicht, wo die blöde Zahl Pi herkommt an der Stelle, aber mal 3. Weil jeder, der eine Arbeit abzuschätzen soll, im ersten Wurf, wenn er nicht unheimlich abgebrüht ist, ist viel zu optimistisch. Das ist so. Immer. Leider immer. Also da schlage ich viel mehr drauf. Hier geht es nur um die Nachlässigkeiten des Kunden. Okay. So, und jetzt in der Werbung, sagte ich schon, ist es sehr formal und diese Formen kann man sich eben auch durchaus, kann man durchaus auf die HCI-Entwicklung übertragen. Ja? Das heißt, es beginnt immer mit einem Briefing und das ist das, wo der Kunde, respektive ja hier der Auftraggeber, erzählt, was er eigentlich haben will. Und auch das Umfeld des Auftrages klar macht, also manchmal ist schon ein Budget festgelegt, kommt vor, Ihnen auch, ich hätte gerne das und das Programm, das soll das und das machen, aber ich habe nicht mehr als 10.000 Euro. Ja gut, dann müssen Sie navigieren, ja, dann ist das der enge Rahmen des Projektes. Und daraus entstehen dann von Ihnen wichtige Dokumente. Also wenn dieses Briefing erfolgt ist, dieser Erstkontakt, ja, dann schreibt man typischerweise im Werbebereich ein Exposé. Das Exposé, wir schauen uns gleich an, was da drin stehen sollte, beschreibt die Projektidee. Dann entstehen Screenplays mit Treatments. Auch das schauen wir uns gleich an. Das wäre dann das erste Dokument, was fürs zweite Treffen vorbereitet wird. Ein Treatment. Das ist doch wenig interaktiv, aber es enthält die Funktionalität und grob die Ablaufsteuerung. Wie werden wir jetzt sehen? Und dann kommen die Grobplanungen und letztlich die eher schon informatischeren Methoden wie Ablaufstruktur und Anforderungskatalog. Also vielleicht eher das, was Sie dann entstehen, das erstellen, das Pflichtenheft. Aber Sie sehen hier auch schon, dass das sind eben diese Zyklen, die da entstehen. Ja? Das sind diese ganz normalen Entwicklungszyklen und darauf sollten Sie Rücksicht nehmen. Und dazu kann eben auch eine Story schon gehören. Und Stories sind zum Beispiel Bedienstories in diesem Fall. Und Stories können linear sein oder nicht linear. Okay? Und Stories sind auch, sollten die Grundlage einer jeden Animation eines Spiels sein, aber auch im HCI kommt das leicht vor. Was ist ein Screenplay? Ein Screenplay ist nichts anderes als ein Schriftstück, das die Story erzählt. Und es erzählt Beschreibungen, also Umgebungsbeschreibungen, wo wird es eingesetzt und so weiter, Dialoge, auch Computerdialoge und gibt Produktionshinweise. Diese Folien habe ich original so übernommen, habe ich jetzt nicht speziell aufs HCI angefertigt, weil es immer nur übertragene Methoden sind. Aber im Gegensatz zu einer Novelle oder eines Romans ist das Screenplay, also diese Story, die Sie erzählen, kein Endprodukt. Das heißt, Daumenregel in der Animation sagt man rund eine Seite Screenplay, Beschreibung pro Minute Animation. Das kann bei ganz kurzen Animationen, eine Minute ist schon relativ lang, kann das auch weniger sein, das ist klar. Und zum Screenplay gehört immer, und das sollten Sie sich vielleicht auch fürs HCI angewöhnen, das versuchen zu formulieren, ein sogenanntes Treatment. Und das Treatment enthält immer die Zielgruppe, das haben Sie schon mehrfach gehört jetzt, ja? Know your user. Das ist genau das, was dahinter schaut. Aber beschreiben Sie die Zielgruppe möglichst genau. Deren Kenntnisse stand, deren Erfahrungen, Alter und so weiter und so weiter. Und die visuelle Ausprägung auch. Das heißt, abgestimmt auf das Treatment, sollte etwas das was Besonderes sein oder sollte das in eine Umgebung reinpassen? Ich sag mal, irgendwie eine Office-Erweiterung. Da können Sie dann nicht ohne weiteres Ihre Kreativität ausleben an der Stelle. Das geht nicht. Also die visuelle Ausprägung sollte auch beschrieben sein. Okay, das ist jetzt stärker dafür. Und es ist interessant, dass sich gut erzählte Stories an eine ganz feste Struktur halten. Das ist das Erzählen in drei Akten. Und das funktioniert immer. Und das ist das Spannende eigentlich. So ähnlich ist es mit Argumentieren. Argumentieren vernünftigerweise in vier Sätzen. Nicht mehr, weil mehr verkleistert nur das Wesentliche. Vier Sätze Argumentationen sind etwas, was dem Gegenüber trifft normalerweise. Versuchen Sie es kurz zu machen. Das ist ganz anders als unter Professorenkollegen. Ich meine, die sind alle Professor geworden, weil sie sich selber gerne reden hören. So, das ist genau der Punkt. Und die haben dieses Kommunikationsprinzip nicht erlernt. Aber dass es wichtig ist, sehen Sie jetzt in der folgenden Folie. Es ist immer ein Anfang, ein Beginning, ja klar. Und das ist, stellt immer die Hauptdarsteller vor. Also auch bei Ihnen sollte das so sein. Stellt immer den Ort der Handlung vor, also die Umgebung, und setzt die Ereignisse, Situationen, von denen sich die Handlung dann entwickelt. Überlegen Sie das für ein Programm, das ist wirklich sinnvoll. Und dann, der mittlere Teil führt immer in irgendeiner Form zu einer Konfrontation. Ja? Nennen wir dann Klimax. Und dann gibt es das Ergebnis oder Folgen. Und wir können uns das mal anschauen. Also hier nochmal aufgeschrieben. Und wir können uns mal ein ganz klassisches Beispiel daneben halten. Ob das so erfüllt ist. Ja? Und seit ein paar tausend Jahren weiß man das. Also, die Bibel begann mit Gott, Garten, Eden, Adam und Eva und der Apfel. Das heißt, die wesentlichen Elemente werden vorgestellt am Anfang. So beginnt es tatsächlich da auch. Ja? Und dann die Einführung, wird die Schlange vorgestellt. Okay, und Sie wissen alles, was passiert da. Schlange überredet Eva, Eva überredet Adam. Und sie fühlten sich nackt dann. Klar. Okay, das war Gott ein bisschen viel. Und er fragte sie und das Ergebnis war auch klar. Das heißt, immer wenn Sie Storys erzählen, diese Struktur funktioniert. Das heißt nicht, dass andere Strukturen gar nicht funktionieren können. Aber wir schreiben keine Novelle, wir schreiben keinen Aufsatz, wir schreiben ein technisches Dokument, auch wenn das sehr lyrisch hier klingt. Und so funktioniert es. So erwartet es nicht unbedingt der Benutzer, aber so hat er eine Chance, das zu verstehen. Und noch eins, gerade im User Interface ist es in der Regel so, dass für eine Aufgabe nicht unbedingt eine lineare Abfolge da ist, sondern es bestehen Möglichkeiten, Alternativen. Und die wollen wir uns auch gerade kurz anschauen. Also so eine lineare Struktur ist eher selten. Also mache das Erste, mache das Zweite, mache das Dritte und dann hast du dein Ergebnis für bestimmte Aufgaben. Ja? Also kommt aber vor. Okay. Sowas ist schon häufiger, dass man erstmal eine Aufgabe erledigen muss, so den Setup. Und dann kann man auswählen, ob ich hier hingehe, hier hingehe, hier hingehe. Sie sehen, es gibt hier bestimmte Reihenfolgen, okay, die eingehalten werden. Es ist möglich, hier hinzugehen, dann da und wieder zurück und so weiter. Also es sind ganz einfache Strukturen, die nicht besonders schwierig sind. Sowas kann Ihnen gerade hier sehr, sehr häufig passieren. Das wäre übrigens auch eine Standardstruktur für Kiosksysteme. Das geht noch. Baumstrukturen verstehen User auch sehr, sehr schnell. Sie sehen, dass Sie sich dann hier orientieren können und dass Sie immer tiefer absteigen können, um, was weiß ich, Parameter einzugeben und auch wieder zurückzugehen. Das geht. Was eher problematisch ist, ist eine echte Netzstruktur. Auch wenn Sie argumentieren, ja, ich möchte dem User alle Freiheiten geben, alle Freiheiten dieser Welt. Warum soll ich ihn beschränken? Sie sollen ihn beschränken, weil er es dann schneller versteht. Auch das Lernen ist, die Lernkurve ist ein entscheidendes Qualitätsargument für gute Software oder eben nicht so gute Software. Ja? Also geben Sie ihnen diese Netzstrukturen baumartig aufzubauen, also die Netzstrukturen wie im World Wide Web, das kennen Sie ja, das Problem Lost in Hyperspace ist Ihnen allen schon passiert, dass Sie irgendwann mal beim Recherchieren eine Seite hatten und die nicht gebookmarkt haben oder wie auch immer Sie das aktuell anstellen und die dann nachher nicht wiederfinden. Sie wissen einfach nicht mehr, von wo aus Sie dann da hingekommen waren. Bin ich ganz sicher, dass Sie da auch genügend Erfahrung haben. Und genau das passiert am User Interface auch und damit haben wir dann unter Umständen bestimmte Probleme. Also das ist wieder eine Struktur, die auch funktioniert, die ist eben jetzt eben nicht oder ist fast voll vernetzt, aber nicht vollständig. Das heißt, hier eine Single-Frame-Struktur, das heißt der Anfang und dann kann man hier auf verschiedene Art und Weise durchgehen und navigieren. Das bemerkt der User sehr, sehr schnell, dass das eine Kreisanordnung ist und er hat da alle Freiheiten. Okay? Gut. Und last not least, C-Endpoint-Struktur, auch das funktioniert einfach von einem zentralen Knoten auf weitere Unterdialoge verzweigen. Also das müssen nicht einzelne Dialogschritte sein, das können auch ganze Dialoge sein, die da durchgeführt werden sollen. Also Wir werden uns später jetzt dann angucken, wie man das realisiert mit Menüs oder sonst was. Das sind die Strukturen, die funktionieren. Nur, auch da über die Anzahl werden wir uns auch noch unterhalten, bitte nicht zu viele solcher Verzweigungen. Also nicht sagen, okay, ich verzweige jetzt mal in 25 Richtungen von einer Grundstruktur. Auch das funktioniert nicht, weil der User muss suchen und verbraucht relativ viel Zeit. Okay. Das waren die Grundstrukturen, die können Sie auch an einem Storyboard dann schon, können Sie schon erzählen. Aber ein Storyboard ist typischerweise etwas, was dann längere Bedienszenarien repräsentieren soll. Und wir lehnen uns wieder an dem, was in der Animation oder im Film üblich ist. Und da unterscheidet man Conceptual Storyboard, also das eigentliche Konzept soll damit erzählt werden, das Presentation Storyboard und das Produktionsstoryboard. Und auch diese Begrifflichkeiten lassen sich dann ziemlich problemlos übertragen. Das Wichtige da ist, dass es sehr, sehr viele Skizzen enthält. Also wir haben auch versucht, Sie anzuregen, was zu skribbeln, einfach was zu zeichnen. Das ist genau der richtige, aufwandsminimale Weg. Okay. Und so sehen Storyboards aus, oft sehr skizzenhaft und roh. Und sie sind dazu da, visuelle Ideen, also jetzt Layouts und dergleichen, zu repräsentieren. Okay, das Presentation Storyboard ist dann etwas, was Sie daraus ableiten könnten. Na, auch wenn Sie diesen skizzenhaften Charakter bewahren wollen, Sie müssen nicht unbedingt Ihre Skizzen einscannen, kommt darauf an, wie gut Sie sich im Zeichnen fühlen. Auch da gibt es Zeichenprogramme, die sowas Skizzenhaftes emulieren können. Ob man die benutzt oder nicht, bleibt Ihrem Geschmack überlassen. Aber die Presentation Storyboards sind dann typischerweise ein bisschen feiner ausgearbeitet. Und da ist die Zielgruppe, sind nicht Sie selbst, sind nicht Ihre Kollegen, sondern sind die Entscheider, also letztlich der Kunde, dem Sie das vorlegen. Und oft auch farbig, auch das dürfen Sie machen, aber müssen Sie auch nicht. Und das Produktionsstoryboard ist dann das, was Sie dann vermutlich in eine Spezifikation überführen würden. Aber wichtig ist, nach jedem dieser Schritte eine Abnahme zu machen und sich nach Möglichkeit auch diese Abnahme bescheinigen zu lassen. Also ja, so ist es richtig, so wollen wir das. Gut. Produktionsstoryboard ist jetzt für Sie nicht ganz wichtig, aber Sie könnten natürlich auch diese Symbolik zum Beispiel fürs Überblenden auf einen anderen Frame könnten Sie durchaus benutzen, wenn Ihnen das hilft. Das sind die typischen Symbole, die für Kamerabewegungen benutzt werden. Und noch was, vielleicht wichtiger an dieser Stelle, der Übergang von einem Bildschirm auf den anderen. Ist das ein harter Schnitt oder ist das eine Blende? Ist das eine weiche Blende, ein Dissolve? Dann würde man es so kennzeichnen, auf jeden Fall in der Multimedia-Welt. Das ist jetzt ein Produktionsstoryboard, da können Sie genau die Story verfolgen. Sie sehen, der Zeichner hat durchaus die wichtigsten Details hier erfasst. Ja, und er erzählt eigentlich mit diesen Bildern dann schon eine Geschichte. Und auch dies ist noch wichtig, wer jetzt nicht nur, wenn Figuren bei Ihnen auftreten im User Interface, was ja eher selten ist, vielleicht kommt es mal, wir schauen uns ja bestimmte Erweiterungen dann ganz am Ende noch an, das, was wir vielleicht für die Zukunft sehen können, aber das wären dann Figuren, aber eben nicht nur menschliche Figuren, tierische Figuren, ja, sondern das Interessante ist ja, dass Sie auch Objekte als Charaktere beschreiben können. Ja, kennen Sie aus den Animationsfilmen, wo dann mit einmal eine Tasse spricht und dergleichen mehr. Warum nicht auch hier? So, können wir erstmal durchatmen. Das war der Ausflug in die Multimedia-Welt, also ein wirklich visuell geprägte Szenerie. Und wir haben gesehen, okay, neben den natürlichen Sprachen können wir auch diese grafischen Hilfsmittel sehr, sehr gut benutzen. Auch wenn wir etwas sehr, sehr Trockenes, ein Buchhaltungsprogramm meinetwegen implementieren sollen oder eine Ergänzung. Ja. Warum nicht? Wenn es an den Gesamtstil passt, können wir ja auch mal ein bisschen Spaß dabei haben. Gut. Durchatmen. Wir kommen nämlich jetzt zu etwas Formalerem. Und vielleicht sagen Sie, oh, jetzt kann ich da was mit anfangen. Jetzt kommt das hässliche Wort der Grammatik. Ja, und sind Grammatiken gerade am User-Interface sinnvoll? Ja, sage ich ganz ausdrücklich. Sind nicht nur dazu da, um Compiler zu spezifizieren oder Sprache zu spezifizieren. Grammatiken und all das, was Sie da auch in der Theorie zugehört haben, spielt hier unmittelbar hinein. Zum Beispiel die Automatentheorie. Okay, und Sie sehen schon, Sie brauchen das einfach, um bestimmte Einträge wirklich beschreiben zu können. Was darf der Benutzer an welcher Stelle eingeben? Und es hilft sehr, sehr, das auf diese Art und Weise zu beschreiben. Weil haben wir so eine formale Notation, dann können wir auch wie ein Compiler gegebenenfalls für unser Problem einen Compiler entwickeln, der automatisch, mehr oder weniger automatisch, uns unsere Software erzeugt. Und Beispiele ist natürlich, das kennen Sie aus den Grammatiken, diese Grammatik, welche Worte akzeptiert die? Naja, zum Beispiel so etwas, den George Washington könnte man mit einer Telefonnummer versehen. Aber Sie sehen ganz klar die amerikanische Schreibweise hier an dieser Stelle. Und was auch noch üblich ist, dass Sie durchaus gerade für Dialoge, wo ein User mit einem Computer spricht, dass Sie das erweitern, das nennen wir dann Multiparty Grammars. Das heißt, was antwortet der Computer und oder was sagt dann der User? Also einfach mit diesem U-Doppelpunkt, C-Doppelpunkt hier notiert. Gut, das funktioniert, solange wir textbasierte Interaktionssequenzen machen wollen, also Eingabe dieses und jenes und so weiter, auf diese Art und Weise. Wenn man das überbetont, dann entstehen allerdings so Interfaces wie bei den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. Das heißt, unheimlich länglich, ewig lange zu bedienen und eine Seite nach der anderen, was nicht so richtig prickelnd ist. Ja. Vielleicht haben Sie da auch schon mit Erfahrungen. Aber sehr, sehr wichtig, gerade hier am User-Interface sind die sogenannten Transitionsdiagramme, die kennen Sie aus verschiedenen Notationen oder mit verschiedenen Notationen. Und ich würde auf jeden Fall da den UML-Standard empfehlen wollen. Den kann man benutzen. Da stehen entsprechende Tools auch zur Verfügung, um damit genau diese Transitionsdiagramme gut zeichnen zu können. Gut, und das ist natürlich dann ein Automat, das beschreibt genau einen Automaten und Sie kennen ja die Äquivalenz zwischen einer Grammatik und einem Automaten aus der Theorie und Sie sehen, beide Notationsformen sind üblich, auch im User-Interface-Bereich. Das heißt, ist das formal beschrieben, können Sie daraus eine Grammatik ableiten und umgekehrt aus einer Grammatik können Sie auch das gut beschreiben. Okay. Die Knoten repräsentieren dann natürlich die Zustände, die Kanten, die möglichen Übergänge bei irgendwelchen Bedingungen. Die Formen sind ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip alles gleich. Und dafür gibt es auch Tools, also die das dann auch machen, nämlich dieser Interaction Object Graph Demonstrator. Letztes Jahr stand er unter diesem Link noch zur Verfügung. Ja. Leider ist der Link heute tot. Ich habe ihn getestet und ich konnte auf die Schnelle, konnte ich zwar das Paper immer wieder finden, das 1995 dazu veröffentlicht wurde, zu diesem Tool, allerdings die Software nicht mehr. Also die scheint irgendwie verschwunden zu sein. Und auf die Schnelle konnte ich kein anderes Tool. Es gibt ja auch andere Tools, die das simulieren, Ihnen empfehlen. Aber mit dem funktioniert das sehr, sehr gut und daraus lässt sich dann auch direkt Code generieren. Das, gerade diese Transitionsdiagramme, ganz, ganz wichtig. Ich habe es so, so oft erlebt, dass bestimmte Übergänge nicht gründlich durchdacht wurden. Also es wurde immer eine Benutzungsform spezifiziert, aber nicht vollständig. Was passiert, wenn das und das und das passiert? Und das kann man in so einer grafischen Repräsentation sehr, sehr gut sehen, wenn dann zum Beispiel hier bestimmte Knoten, also bestimmte Zustände nur über genau einen Weg erreichbar sind, dann sehen Sie sofort halt, sollte das nicht auch von da? Und so können Sie gerade die Verbindungen und Übergänge oder Zustände Ihrer Software sehr, sehr genau planen. Okay. Das funktioniert gut und in jedem Fall so etwas machen. Denken Sie nochmal, wir haben ja im Grunde genommen mit der sprachlichen Notation, das, was ich Ihnen einführend gezeigt habe, für die Lernbar-Situation, haben wir ja genau diese Situation, dass wir da eben die Übergänge spezifizieren. Sie sehen, wie länglich das war, wie schwer zu übersehen das war in der, im natürlichsprachlichen Bereich und wie leicht da Fehler entstehen. Und wenn Sie es auf diese Art und Weise machen, müssen Sie sich mindestens, wenn Sie sagen, zurück zur Frage, müssen Sie sich mindestens entscheiden, in welchem Zustand denn jetzt. Und Sie werden sich auch automatisch fragen, was muss ich vielleicht dabei noch verändern oder anpassen? Sollte die letzte Frage verschwinden, sollten die Ergebnisse der letzten Frage in eine erste Frage werden, sodass sie wieder in eine erste Frage kopiert werden, was auch immer. All diese Entscheidungen, das fällt Ihnen dann auf, wenn Sie es auf diese Art und Weise notieren. Hoffe ich zumindest. Diese ganzen grafischen Methoden sind natürlich wunderschön, wenn es noch übersichtlich ist. Also ich sage mal, wenn es noch auf ein DIN A2 Blatt oder so geht, dass Sie es noch gemeinsam betrachten können, wird es zu schwer, dann gibt es eigentlich gar nichts anderes, als das in Form einer Grammatik zu beschreiben und diese Grammatik dann in irgendeiner Form automatisch testen zu lassen. Allein wegen Vollständigkeit und Fehlerhaftigkeit. Das sagt aber dann wenig aus über die Benutzbarkeit. Ja? Also das ist die Schwierigkeit, in der Sie hier stecken. Ups. Ja. Soweit die formalen Methoden, die nicht spezifisch entwickelt wurden fürs User Interface Design, sondern auch allgemein benutzt werden. Jetzt aber hier etwas Spezifisches für User Interfaces, nämlich die sogenannten Interface Builder in der Spezifikationsphase, werden sie jetzt ja eingesetzt. Und die Vorteile, alle diese Tools, die es da gibt, die entkoppeln das User Interface von der Anwendung. Das ist eigentlich das Wichtige. Also einmal habe ich die Anwendungsprogrammierung und einmal habe ich die User Interface Programmierung. Und das ist auch ganz generell zu empfehlen, weil es im Allgemeinen zu einem besseren Software-Design führt. Es ermöglicht dadurch, durch diese Teilung natürlich auch, dann die Entwicklung in mehreren Teams mit mehreren Personen. Es ermöglicht auch, gerade wenn Sie das User-Interface abgenommen haben, dafür unterschiedliche Plattformen, für unterschiedliche Plattformen, also Multiplattform-Entwicklungen durchzuführen und das eben auch getrennt. Und ermöglicht einfach die unabhängige Rolle eines User-Interface-Architekten im Entwicklungsprozess deutlich zu machen. Ja. Sie können auf diese Art und Weise auch, weil es dann nicht so viele Leute sind, die damit beschäftigt sind, Standards erzwingen. Okay, Sie legen fest, Methodiken und Notationen, also Designprozeduren, Diskussionen vom Design, wie man das macht und auch das Projektmanagement. Manchmal will man das nicht und dann ist es durchaus ein Problem. Wir sehen das gleich bei den Problemen. Es führt dazu, dass fast alle diese Interface-Bilder ein Rapid Prototyping unterstützen, das heißt ein frühes Testen von Ideen, was hoffentlich dazu führt, dass Sie früh mit dem User darüber sprechen und früh Fehler erkennen. Okay. Es verbessert auch die Möglichkeit, für nachher Support anzubieten und die möglichen Fehler zu minimieren und damit die Pflege realisierbar zu machen. So, von diesen Interface-Bildern gibt es leider sehr, sehr viele unterschiedliche Typen. Da gibt es manche, die erlauben es nur, ein Mockup zu machen. Ist mir eigentlich ganz sympathisch, weil dann kommt man überhaupt nicht in die Verlegenheit, genau das nachher für den Softwareentwurf zu benutzen. Sondern es ist typischerweise nur ein Mockup, ein Entwicklungstool. Die meisten Windows-Systeme, wo auch immer, bieten das an. Es gibt Application Frameworks, gerade für Datenbank und dergleichen, die induzieren, wie man bestimmte User Interfaces macht. Es gibt Entwicklungswerkzeuge, die es erlauben, visuell gleich ein Interface zusammenzustecken, also Widgets zu kombinieren. Und auch es gibt Anwendungen, bei denen es möglich ist, GUIs dann hinzuzufügen und anzupassen. Schauen wir uns das kurz an. Wie gesagt, also diese Mockup-Tools sind mir sympathisch, weil sie verhindern, dass sie die Entwurfsphase mit der Entwicklungsphase durcheinander werfen. Und hier geht es also wirklich darum, dass man schnell Gestaltungsentwürfe und auch Abläufe simulieren kann. Sie haben das in der Übung auch schon gemacht. Und die Standardbeispiele dafür sind Stift und Papier steht als erstes. Also ich möchte das auch nochmal betonen. Aber Sie können natürlich genauso Textverarbeitungssysteme, Grafik- und Bildbearbeitungssoftware, Photoshop oder so etwas benutzen. Was eben auch ganz gut funktioniert, sind so Slideshow-Systeme, also PowerPoint einzusetzen, ist für eine Präsentation in jedem Fall auch sinnvoll. Da können Sie oft schon zeigen, wie das Programm funktionieren soll, ohne dass Sie die Details ausprogrammiert haben. Aber machen Sie sich da nicht die Mühe, wer weiß was, hinter die PowerPoint-Buttons zu legen. Das ist nicht Ziel der Geschichte, ja? Sondern benutzen Sie das zum Beispiel als Presentation-Werkzeug. Oder eben beliebige Multimedia-Autorensysteme, was man da benutzen kann. Also noch häufig in Benutzung ist Macromedia Flash mit HTML5. Da entstehen erst die ersten Tools, die dann wirklich brauchbar sind. Hier könnten Sie schon sehr, sehr viel machen. Vielleicht kennen Sie die Historie von Flash, dass das nämlich eigentlich ein System war, was für Designer gedacht war. Ja? Und was die eben, wo die wirklich visuell einen Entwurf gemacht haben. Und dann kam ActionScript, immer mehr ActionScript und auch besseres ActionScript hinzu. Und dann wurde es wirklich zu einem Autorensystem. Aber was dann in der Regel wieder die Designer auch nicht verstanden haben, sondern wo dann auch Programmierer mitarbeiten mussten. Ja. Aber im Prinzip, da gibt es dann so Anlehnungen an, wie eine Bühne und dergleichen Ablauf. Das wollen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Eher wichtig ist, oder auch wichtig ist, dass alle Windowing-Systeme so etwas auch anbieten. Und zwar teilweise mit sehr, sehr üppigen, großen Bibliotheken. Und als Beispiel dafür Java Swing, X-Windows oder Motif, ist ein bisschen ältlich inzwischen, aber eben auch TK Inter, was Sie vielleicht in der Python-Programmierung schon mal benutzt haben. Und das ist eigentlich das Dumme, dass das zwar relativ schnell und teilweise auch grafisch unterstützt, also so, dass Sie bestimmte Objekte, Widgets dann grafisch auch positionieren können. Sie kommen relativ schnell zum Code, aber es ist Code. Und damit eben nicht mehr mit dem End-User kommunizierbar. Ja, das ist genau das Problem. Und das ist hier, es wird wirklich ganz, ganz schnell kommen Sie zum Low-Level-Programmieren. Und in der Entwurfsphase ist das auf keinen Fall zu empfehlen. Obwohl die Windows- oder Windowing-Systeme-Hersteller natürlich immer sagen werden, das ist genau der richtige Tool. Wir haben hier ein paar Beispiele wieder für diesen Telefonbucheintrag. Und Sie sehen sehr, sehr schnell, dass Sie, und mehr soll dieser Code gar nicht zeigen, dass Sie das nicht mehr überblicken. Selbst die, die jetzt oder glauben oder auch können, programmieren können, überblicken nicht ad hoc, was das gerade macht. Ja? Und es macht überhaupt keinen Sinn, dann hier über Details, ich kann auch dieses, ich kann auch jenes, mit Usern zu sprechen. Das ist unsinnig. Also, vielleicht gibt es ja noch weitere Methoden, um das zu machen. Und da bieten sich Application Frameworks an. Und fast alle dieser Frameworks sind objektorientiert. Und das macht gerade an einem User Interface ja auch Sinn. Übrigens, ist ja auch das Interessante. Es war genau dieselbe Zeit, in der die Objektorientierung in der Programmierung übernommen wurde und gleichzeitig Raster-Displays aufkamen. Es war Xerox PARC und in Xerox PARC. Und dort hat man das gemeinsam entwickelt. Es ist also wirklich eine gemeinsame Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und klar, bei Elementen am User-Interface macht die Objektorientierung natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn. So werden Sie dann auch Ihre Umsetzungen wohl machen. Die Nachteile sind, dass diese Bibliotheken und dieses oft riesig groß sind. Ja, und es sehr, sehr viel Einarbeitungszeit braucht, um die zu verstehen. Sie gehen oft einher mit dicken Büchern, wenn Sie nicht sogar von den Manuals, von den Software-Dokumentationen aus arbeiten müssen. Und da gibt es sehr, sehr viel. Meinetwegen TickleTK. Sie sehen auch, TK ist, das hatten wir eben hier, TK Inter ist das Windowing-System, das benutzt wird. Und jetzt mit Tickle, mit der Sprache, TCL oder Tickle, sprechen die meisten Leute das. Dann ein komplettes Framework. Aber wir haben das auch in anderen. Macromedia Director sollte ich vielleicht jetzt mal rausnehmen. Ist bestimmt nicht mehr wichtig. Microsoft, die Foundation Classes sind aber sehr, sehr wichtig. Und die Sprachen, die dazugehören, sind dann Visual Basic und C-Sharp. Oder auch JavaScript. Jetzt ja endlich eine brauchbare und auch bedeutsame, gerade mit HTML5 zusammen bedeutsame Programmiersprache geworden. Ja, und so sieht das dann aus. Wieder ganz deutlich, das sollten Sie auf jeden Fall immer sehen, die Unterscheidungen zwischen dem User Interface und der Anwendung und die Anknüpfung daran. Ich habe es mir für TickleTK gemacht. Tickle steht für Tool Command Language, ist eine einfache Skriptsprache, und TK ist das Tickle Toolkit. Und das TK wird eben benutzt, um grafische Benutzungsschnittstellen zu realisieren und das Verhalten zu spezifizieren. Und in Python wird TickleTK dann zusammengefasst zu TK Inter. Oder nicht ganz richtig. Tickle wird ersetzt, also TK Inter ist dann eine Python-Anpassung von TickleTK. Und das ist eigentlich, die Leute sagen immer, ein System, um schnell einen Prototyp zu erstellen. Tatsächlich geht es auch schnell, aber nicht so schnell, wie Sie es in der Entwurfsphase oft bräuchten und haben wollten. Gut, und hier gibt es mal ein paar Hinweise. Natürlich ist das heute alles auch grafisch unterstützt. Das heißt, solche Interfaces zusammenzustecken mit den grafischen Methoden ist nicht besonders aufwendig. Ausprogrammieren müssen Sie dann die direkten Funktionsausrufe, gerade an die Anwendung. Und noch ein Systemansatz würde ich Ihnen gerne vorstellen. Das sind nämlich Anwendungen mit anpassbaren GUIs. Ganz, ganz typisch da Oracle. Oracle liefert einen riesen Werkzeugsatz gewissermaßen mit Wizards, mit denen Sie bestimmte Abfragedialoge und auch die Antworten dann spezifizieren können. Das lohnt sich für die Leute, die dann hauptsächlich mit Oracle arbeiten, sich da einzuarbeiten. Das ist also wirklich nicht trivial, das wirklich zu beherrschen. Aber Nachteil, es ist spezifisch für dieses eine Datenbanksystem. Und steigen Sie auf SQL um, haben Sie schon wieder was anderes. Also es ist bestimmt keine Übertreibung, wenn ich sage, in einem Informatikerleben wird man sehr, sehr, sehr viele Programmiersprachen erlernen müssen, insbesondere wenn man freitätig ist oder so etwas. Es gibt aber auch in anderen Systemen, zum Beispiel in AVS, auch da hat man die Möglichkeit, aus dem AVS heraus, das ist ein Visualisierungswerkzeug, direkt seine Anwendung zu spezifizieren. So, und jetzt will ich nochmal ein bisschen das zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Wir haben ja vieles nur beispielhaft gesehen. Und wo können wir anfassen, wenn wir um Softwareentwicklungswerkzeuge, wenn wir mit Softwareentwicklungswerkzeugen uns beschäftigen wollen? Und es kommt darauf an, wo wir arbeiten wollen und mit was wir arbeiten wollen. Wollen wir eine Applikation ergänzen? Wollen wir ein Applikationsframework benutzen? Wollen wir ein Toolkit benutzen? Oder wollen wir vielleicht direkt auf dem Windowing-System arbeiten? Und dann sehen wir auch die verschiedenen Tools, die da typischerweise zur Verfügung stehen. Und hier rechts sehen wir noch ein paar Beispiele, die wir benutzen können. Aber wie gesagt, das sind nur Beispiele. Und jetzt Ihre Schlüsselfrage: Was ist das geeignete Werkzeug? Welches Werkzeug soll ich benutzen? Wie mache ich das jetzt konkret? Was empfehlen Sie? Okay. Entscheidend für Ihre Auswahl sollten die folgenden 6 Kriterien sein. Erstens, wie sieht die Schnittstelle zur Anwendung aus? Anwendung wollen wir ja vom User Interface abtrennen, also müssen Sie sich über die Anwendung Gedanken machen. Die Anwendung nicht notwendigerweise, aber muss Ihnen zumindest eine Sprachanbindung liefern, damit Sie in der Anwendung bestimmte Funktionen aufrufen können oder an Objekte Messages schicken können. Damit sind Sie oft dann schon sehr eingeschränkt in der Sprache. Ja? Nicht immer ist es eine gute Idee, eine andere Sprache, eine andere Programmiersprache zu benutzen, aber fast immer möglich. Entscheidend für Sie ist die Einarbeitungszeit. Wunderbar, wenn Sie mit einmal damit konfrontiert werden, Sie sollen Oracle, ein kleines Tool auf einer Oracle-Datenbank realisieren. Betonung liegt auf kleines Tool. Ich weiß nicht, ob der Forms-Editor, ob Sie das dann mal gerade lesen wollen, lernen wollen und das für vielleicht eine Aufgabe, die Sie weniger als eine Woche beschäftigen wird. Würde ich eher sagen, nicht. Ihre Einarbeitungszeit ist kostbar und darum müssen Sie immer schauen, das beste Tool ist das, das Sie am besten kennen und nicht das beste Tool ist das, wo Sie möglichst viel bei lernen. Obwohl ich das gerade bei Informatikern immer mal wieder höre, ja, ich habe das mal so gemacht, weil das habe ich noch nie so gemacht und ich wollte das mal ausprobieren. Das ist ja in Ordnung, wenn er oder sie das für sich macht, aber für einen Kunden ist das in der Regel nicht in Ordnung. Und das Argument ist saudoof. Also bitte, auch wenn es wahr ist, ich gönne Ihnen ja das Spielen, auch mit Tools und hin und her, das gönne ich Ihnen wirklich aufrichtig. Aber wenn Sie es gemacht haben, dann erzählen Sie es wenigstens keinem. Okay? Ich weiß, die Verlockung ist groß, da mal was Neues wieder auszuprobieren. Und das ist auch gut und schön so, aber es ist ein saublödes Dokument aus Sicht desjenigen, der Sie bezahlen muss. Also mein Handy ist das nicht. Okay. Die Entwicklungszeit, auch die unterscheiden sich dann durchaus. Und das sollte für Sie natürlich auch ein Kriterium sein. Es ist ein Problem, manche Tools verlangen eine bestimmte Methodik. Diese Methodik müssen Sie natürlich dann verstehen. Ja? Wenn Sie die nicht verstehen, ist es problematisch. Kommunikation mit anderen Subsystemen kommt oft vor, müssen Sie betrachten, ist so ähnlich wie die Schnittstelle zur Anwendung. Nicht alles passt da zu allem. Und last not least, Erweiterbarkeit und Modularisierung. Erweiterbarkeit auch mit anderen Tools. Und für mich das Wichtigste ist Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Nutzer. Es sei denn, Sie trennen die Phasen ganz bewusst, was ich Ihnen durchaus empfehlen kann. Das ist die Entwurfsphase, die Konzeptionsphase. Da benutze ich ein spezielles Tool und danach bin ich im Kreis von Programmierern und Informatikern und kann das mit denen dann auch besprechen und nur noch da lösen. Okay? Wobei dann oft Veränderungen eben durchaus schwierig sind, weil Sie die in allen Dokumenten und in getrennten Dokumenten dann wieder nachführen müssen. Das sind ganz typische Software-Engineering-Werkzeuge. Und hier nochmal ganz grob zusammengestellt, auf was Sie sich da einstellen müssen und was im Durchschnitt dann so ist. Also, was weiß ich, hier gegliedert nach dem Teil der Anwendung, die gebaut werden sollen, die Lernzeit, die Sie brauchen, dann die Bearbeitungszeit, die Methodologie und so weiter. Genau die Kriterien, die wir uns eben angeschaut haben. Hier mal bei den typischen Werkzeugen bewertet. Das muss nicht im Einzelfall immer so sein, aber im Groben und Ganzen stellt sich genau diese Tabelle her. Und dann noch etwas, von dem Sie möglicherweise noch nicht so viel gehört haben, das sind die Testwerkzeuge, die Sie auf Ihre Entwürfe loslassen können. Und da unterscheidet man auf jeden Fall einmal die Runtime-Logging-Software. Das ist sehr, sehr interessant, weil da alle Interaktionen geloggt werden und dann später analysierbar sind. Sie sehen auch, wie lange man dann für bestimmte Bedienschritte brauchte und dergleichen mehr und können zum Beispiel vergleichen, ob Ihre Annahmen stimmten. Es gibt eigentliche Textwerkzeuge und last not least auch Evaluierungswerkzeuge, automatische Kritiksysteme. Wir wollen uns das mal anschauen, was es da alles so gibt. Die Testwerkzeuge, da ist klar die Zielsetzung, ein automatisches Testen von grafischen Benutzungsschnittstellen. Betonung liegt auch automatisch und vergleichbar ist das mit zum Beispiel JUnit, aber jetzt eben auf grafische Elemente und grafische Programmierung bezogen. Und die Funktionsweise ist die, dass Sie ähnlich wie bei Tests, ja, bei normalen Software-Tests, bei Anwendungsprogrammen, jetzt den User simulieren müssen in Ihren Tests. Aber wenn Sie es einmal getestet haben, also auf diese Art und Weise beschrieben haben, natürlich bei jeder Änderung wieder nachlaufen lassen können, funktioniert noch alles andere. Das wissen Sie ja, dass mit jeder Änderung auch das Potenzial von anderen Fehlern wieder hineinkommt in Ihre Software. Und das gilt auch bei User-Interface-Software. Also was können diese Programme? Die können eben Tastatureingaben simulieren, die können Mausbewegungen simulieren, die können Fensterbefehle simulieren und das Gleiche. Und das dann ablaufen lassen in einer automatisierten Folge. Und Sie können dann testen, werden die gewünschten Aktionen dann eben auch wirklich ausgeführt. Das kann man gegebenenfalls auch testen mit normalen, kombinieren mit normalen Testkomponenten für die Anwendungssoftware. Und Beispiele dafür, wenn Sie sich für sowas interessieren, ist zum Beispiel das OpenOffice Test Tool. Das ist ganz nett, weil es eben auch in der Public Domain ist, aber eben nicht mal gerade in einer Viertelstunde zu verstehen. Ja? Also da würde ich Sie vorwarnen. Aber es gibt eben auch andere Tests, so zum Beispiel das Squish. Squish für das Qt GUI, also für das Qt Framework ist dieses gemacht. Also es wird tatsächlich eingesetzt, können Sie sich auch gar nicht drüber wundern. Ich hoffe, Sie wissen, welche Bedeutung JUnit hat in der Java-Entwicklung, entsprechend auch diese Tools hier. Und last not least, die Evaluierungswerkzeuge. Ja, da will ich Ihnen was vorstellen kurz, weil ich nicht ohne weiteres davon ausgehen mag, dass Sie das schon kennen. Also das sind zum Beispiel das Tullis Display Analysis Program, TDA, oder HTML-Doktor, den kennen Sie vielleicht schon, aber HTML werden Sie nicht als Programmiersprache identifizieren. Und hoffe ich zumindest. Okay. Was macht jetzt das TDA zum Beispiel? Es ist ganz nett, das mal laufen zu lassen, gerade wenn Sie einen alphanumerischen Dialog haben. Und eigentlich nur da funktioniert das. Und der bewertet einfach die Komplexität des Bildschirms in Verbindung mit Hinweisen und gibt auch Hinweise zur Verbesserung der Bildschirmgestaltung. Also so typische Ausgaben wären zum Beispiel dieses, hat eine Software analysiert und auch den Output dazu und stellt dann fest, dass sehr, sehr viele Buchstaben groß geschrieben sind, konkret 77%. Und da meint das Tool einfach so empirisch oder das erscheint mir sehr, sehr viel. So, und dann gibt er eben auch so Empfehlungen und sagt konkret, was man machen könnte. Maximale lokale Dichte, also wie sieht das aus? Gibt es da Häufungen? Entstehen vielleicht im Layout da Probleme? Oder es misst auch die Layout-Komplexität in Bits. Das sind alles spezifische Maße dann, ob die so ganz richtig sind, weiß ich auch nicht. Aber es ist nicht ganz blöd, solche Werkzeuge gegebenenfalls zu benutzen. Und gerade für HTML ist es gegebenenfalls sinnvoll, den HTML-Doktor mal zu benutzen, den Webpage-Analyzer. Also wenn Sie eine Webpage gemacht haben, können Sie den machen. Also der überprüft allerdings nur die Syntax. Ja? Also es ist gibt keine Layout-Empfehlungen oder dergleichen. Und das sind dann so Ausgaben dafür, dass er könnte sagen, did not find the required open and close head tag. You should open and close the head tag in order to get consistent performance on all browsers. Ist nicht blöd, Ihre Implementierung, also wenn Sie ein Web-Interface gemacht haben, damit mal testen zu lassen. Warum? Weil die Webbrowser sehr, sehr tolerant sind. Die Webbrowser-Entwickler haben immer noch im Hinterkopf, dass es Menschen sind, die HTML-Texte schreiben. Und weil sie lieb sein wollen zu den Menschen, sagen sie, okay, Fehler, da wo ich die Syntax korrigieren kann, das korrigiere ich einfach. Prima ist das. Nur leider ist es so, dass das nicht jeder gleich macht. Ja? Also der eine Browser erlaubt das, der andere Browser erlaubt das. Und wenn Sie da schmutzigen Code schreiben, wo die Syntax nicht stimmt, dann haben Sie ja, am Ende das Ergebnis, dass es auf dem Browser läuft und auf dem anderen Browser nicht. Und das ist nicht schön. Oder auf dem Browser so aussieht, auf dem anderen Browser so aussieht. Alles das ist die reale Welt und tut gegebenenfalls weh. Okay. Das war das, was ich mir für heute vorgenommen hatte. Ich habe Schluss hingeschrieben und meinte aber, dass Sie noch Zeit haben sollten, Fragen zu stellen. Denn das steht ja jetzt auch an, Sie sollen ja Ihr Konzept umsetzen in der Übung. Meinen Sie, dass Sie da das eine oder andere finden aus diesen Empfehlungen? Ich hoffe es sehr. Bad News. Wir sehen uns nächsten Donnerstag nochmal, hoffe ich. Good News, danach ist Weihnachten und dann doch im Ganzen 3 Wochen Zeit, bis wir uns wiedersehen. Also sehr, sehr viel Zeit für die nächste Woche. Und noch eine Good News, nächste Woche findet keine Übung statt, weil die liebe Claudia schon in Urlaub ist. Ihnen einen schönen Tag. Nehmen Sie das Gelernte, falls es denn so etwas gibt, mit und wiegen Sie das gebührend. Okay. Bis dann, bis zum nächsten Donnerstag. Dankeschön.